verdichtet sich zunehmend zu einem Bild, dass es eine Partei ist, die ganz bewusst auf diese Form von Gewalt setzt. Und das ist eine Methode, wenn wir die einfach ja, akzeptieren, wenn wir damit uns arrangieren, dann sind wir selber schuld.
Recht interessant. Der Podcast für die Jurabubble von und mit Stefanie Bayrich.
Kurz und knackig. Mit Recht gegen Rechts. Liebe Lauscher, wie ihr wisst, versuche ich euch immer und immer wieder Experten zum Thema Verbotsverfahren an Bord zu holen. Und einer darf da natürlich nicht fehlen. Einer, der auch schon in der Vergangenheit bei mir am Mikro saß, nämlich Dr. Ronen Steinke. Jurist, Journalist bei der Süddeutschen Zeitung, Lawfluencer und Mitherausgeber des Recht gegen Rechts-Reports, nachdem ich diese Episode benannt habe und der in Kürze für das Jahr 2024 erscheinen wird. Lieber Ronen, ich freue mich sehr, dass du zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
Ja, Steffi, danke für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Ich mich auch. Und vorab, bevor ich es am Ende vergesse, wann ist es denn soweit mit dem neuen Report? Ich gucke nämlich schon einmal die Woche mindestens, weil da steht immer coming soon.
Man kann ihn jetzt vorbestellen. Der wird Anfang des kommenden Jahres erscheinen, ich glaube im Februar. Und dann kicken wir gleich das neue Jahr mit einigen wichtigen Debatten los.
Sehr gut, wenn man vorbestellen kann, dann werde ich das nachher gleich machen. Ronen, die Ereignisse entwickeln sich derzeit unglaublich dynamisch. Wir hatten das Gutachten des Verfassungsschutzes, das eigentlich für dieses Jahr angekündigt war. Dann hat Haldenwang einen Rückzieher gemacht, weil er jetzt wohl für die CDU kandidieren will. Also doch nichts mit dem Gutachten. Dafür kam dann Wanderwitz, mit dem ich hier auch schon gesprochen habe, und hat seinen Antrag eingereicht, immerhin mit 113 Erstunterzeichnern. Stand 24., glaube ich, das war so meine letzte Info, gab es immerhin schon 120 Unterstützer. Dann hat Till Steffen Faeser aufgefordert, sich für die Veröffentlichung des Gutachtens einzusetzen, dafür zu sorgen. Passiert ist da erstmal nichts. Und inzwischen gab es eine Stellungnahme von 17 beziehungsweise eigentlich 18 Verfassungsrechtlern, die sich auch zu den Erfolgsaussichten des Verbotsverfahrens geäußert haben und der Meinung sind, ja, das könnte wohl Erfolg haben. Korrektiv hat einen Eilantrag eingereicht beim VG Köln gegen das Bundesamt für Verfassungsschutz. Ich warte also täglich irgendwie auf News. Und jetzt zuletzt am Freitag gab es auch Neuigkeiten, nämlich Renate Künast kam mit einem weiteren Antrag ums Eck. Ronen, du hast zu diesem ganzen Themenkomplex Verbotsverfahren, Rechtsextremismus unglaublich viel veröffentlicht. In der Süddeutschen, auf deinen Social-Media-Kanälen und auch in Interviews hast du immer und immer wieder über das Verfahren gesprochen. Und du hast es ja doch deutlich befürwortet. Warum?
Weil die AfD Methoden anwendet, die wir nicht normalisieren sollten. Also man muss, glaube ich, unterscheiden zwischen den thematischen Forderungen, die die AfD stellt. Die sind rechtspopulistisch, die sind teilweise rechtsradikal. Das sind Forderungen, die in der Demokratie aber auch nicht ganz neu sind und die auch in anderen Demokratien in Europa ja so zum, ich wollte sagen, Konzert der Meinung, aber das ist schon fast, klingt schon fast nach so einer Harmonie. Natürlich ist so ein demokratischer Streit ja gar nichts Harmonisches. Aber das sind Meinungen, die zu so einem Streit einfach dazugehören. Ja? Also das ist nicht das, weswegen wir die Partei verbieten sollten. In Österreich gibt es die FPÖ, die ja, rechtspopulistische Partei, die sogar schon an der Bundesregierung mehrmals beteiligt war, ohne dass Österreich untergegangen ist. In Frankreich gibt es die Partei von Marine Le Pen. Das, was die AfD unterscheidet von diesen Parteien, das ist, dass sie eine andere Methode anwendet. Die AfD ist eine Partei, die ja auf Straßengewalt setzt. Wir haben es gesehen im Wahlkampf 2024 in den ostdeutschen Bundesländern, aber auch im Europawahlkampf, wie wahlkämpfende Leute von vor allem SPD und Grünen in Angst und Schrecken versetzt wurden. Ja, Leute, die als Ehrenamtliche abends Plakate kleben. Natürlich erst abends, weil man hat tagsüber einen Job, man muss die Kinder ins Bett bringen und dann geht man los mit Plakaten und mit Kleister. Und wenn dann aber dafür gesorgt wird, dass die Leute Angst haben, dass Leuten irgendwie das Jochbein gebrochen wird, klar sind da viele zu Hause geblieben. Also die AfD hat sich auf diese Weise einen Wettbewerbsvorteil im Wahlkampf gesichert, der unlauter ist. Und das hat wirklich den demokratischen Wettbewerb verzerrt. Warum die AfD? Ja, weil die AfD in ihren Reihen, in ihren Mitarbeiterstäben, auch in den Parlamenten Leute beschäftigt, die ein dickes ja, Strafregister haben und die also einschlägig bekannt sind und damit zwinkert sie ja der Szene draußen zu, der ja den Kameradschaften und denen, die da Straßengewalt machen, dass sie das billigen und dass sie das eigentlich, dass sie das eigentlich gut finden. Oder wir haben es gesehen im Landtag in Thüringen, wo also der Alterspräsident, der eigentlich nur so eine Art Platzhalter ist und Zeremonienmeister, und der soll so ganz höflich irgendwie die konstituierende Sitzung leiten, wie der sich total an seiner Macht berauscht hat, Leuten das Mikro abgedreht hat, wie so ein kleiner Westentaschendiktator gemeint hat, er kann hier stundenlang ja die Macht an sich reißen. Und immer wieder haben wir bei der AfD auch Verbindungen in den Rechtsterrorismus. Also die Gruppe um den Prinz Heinrich, der 29. glaube ich oder so etwa, der also vorhatte, den Bundestag zu stürmen mit Gewalt, mit Waffen und dann mehrere Mitglieder der Bundesregierung in seine Gewalt zu bringen, in dessen Kreis soll mutmaßlich eine Bundestagsabgeordnete der AfD gewesen sein, die also die Rolle haben sollte, den Attentätern da die Tür zu öffnen und zu zeigen, wo es lang geht im Parlament. Und jetzt erst kürzlich hatten wir in Sachsen einen Fall einer wesentlich kleineren und wesentlich weniger ja alarmierenden, aber trotzdem schlimmen Terrorzelle, die aufgeflogen ist. Und auch in deren Reihen waren 3 AfD-Funktionäre. So, und das sind alles Dinge, da kann man beim ersten, zweiten Mal vielleicht noch sagen, na ja, das sind Ausreißer, das sind Einzelfälle, aber irgendwann kann man das nicht mehr sagen. Es verdichtet sich zunehmend zu einem Bild, dass das eine Partei ist, die ganz bewusst ja auf diese Form von Gewalt, von Einschüchterung anderer politischer Kräfte setzt, die davon lebt, ja, dass sie auf diese Weise besser dasteht im Wettbewerb, weil die anderen einfach Angst haben, Wahlkampf zu machen, weil die anderen einfach nach Hause gehen. Und das ist eine Methode, wenn wir die einfach ja akzeptieren, wenn wir damit uns arrangieren, dann sind wir selber schuld. Dann machen wir alle gemeinsam unsere Demokratie kaputt. Und das ist, glaube ich, nicht richtig.
Ja, das sind viele Punkte, die ich absolut unterstreiche. Und weshalb ich so sehr für das Verbotsverfahren bin, ist allgemein dieses nationalistisch-völkische Gedankengut, das sich immer weiter ausbreitet. Die Grenzen des Sagbaren werden verschoben. Und es haben sich viele Leute die Mühe gemacht und haben mal alte NPD-Plakate neben aktuelle Plakate von der AfD gelegt. Und ja, die Farbe hat sich geändert. Ne? Und mich entsetzt, dass nicht die vollständige Masse aller Bürgerinnen und Bürger ablehnt, was da zum Teil eben propagiert wird. Also ich glaube eben schon, dass wir da bei vielen Forderungen, die von der AfD aufgestellt werden, die Grenze unserer Verfassung eben verlassen haben. Und es wird ja sehr viel mit PR, mit Propaganda gearbeitet. Und gerade wenn wir uns das Treffen in Potsdam angucken, da wurden ja viele Inhalte zunächst abgestritten. Und jetzt guck dir an, was in Bayern veröffentlicht wird. Also warum haben wir denn die ganze Zeit überhaupt gestritten? Das finde ich's.
Ja, ich glaube, wir müssen schon fairerweise unterscheiden. Also vieles, was die AfD fordert, zumindest so offiziell in ihrem Wahlprogramm, ist verfassungsrechtlich schon sauber. Also die AfD hat anders als die NPD ein Wahlprogramm und eine Programmatik, die ja nicht so leicht angreifbar ist. Die NPD war klar, die war auf Führerstaat und auf irgendwie Befehl und Gehorsam. Die AfD ist eine Partei, die von sich selber sagt, sie sind die wahren Demokraten, ja, weil sie zum Beispiel für Volksabstimmungen auf Bundesebene sind, ja, Referenten, was andere Parteien nicht sind, weil sie dafür sind, Leute zu repräsentieren, die lange unter Merkel nicht repräsentiert waren. Also, es ist leider nicht so einfach. Man muss bei der AfD auch bei so einer Beweiswürdigung zwischen den Zeilen lesen. Man muss ja ihr nachweisen, dass sie insgeheim andere Absichten verfolgt, als die, die sie offiziell vor sich herträgt. Da helfen so Chatgruppen, da helfen ja politische Bücher, die Leute wie Björn Höcke schreiben, wo sie vielleicht mal ein bisschen offener reden. Und ja, du hast es erwähnt, dieses Treffen in Potsdam, ja, da wo fantasiert worden ist, wie man Millionen von auch deutschen Staatsbürgern loswerden kann, weil deren Stammbaum einem nicht passt. Also so eine Art Rassenlehre. Auch solche Enthüllungen helfen da.
Du kannst ja, ich habe da sehr ausführlich mit Chanjo in diesem Podcast schon, ich weiß nicht wie oft drüber gesprochen, auch über die Zurechnungsfragen. Und natürlich kommst du mit dem reinen Parteiprogramm nicht dahin. Aber wenn du alles zurechnest, was du zurechnen kannst rechtlich, gerade auch auf Landesebene, dann sieht das sehr schnell ganz anders aus. Und was ich jetzt gerade neu entdeckt habe, ich hatte nur nicht die Zeit, mich damit zu befassen, allein was du auf Social Media zusammentragen kannst, ist schon wirklich eine Menge. Das ist unfassbar. Und wenn du dir jetzt vielleicht noch die Podcasts anguckst, das wollte ich in Ruhe mal machen, Die gibt's auch nicht auf Bundesebene, aber viele, viele, viele kleine. Und da weißt du schon anhand der Episodentitel, wo die Reise hingeht. Davon mal abgesehen, Ronen, es gibt ja ganz unterschiedliche Auffassungen dazu, wie die Erfolgsaussichten stünden bei so einem Verbotsverfahren. Wie würdest du das sehen?
Also, ich kann mich täuschen, aber ich würde denken, dass die Erfolgsaussichten nicht schlecht sind. Wir haben jetzt gerade gesagt, das ist eine durchaus schwierige Beweisführung. Man muss da zwischen den Zeilen lesen. Ist auch eine Frage der Interpretation. Also da können auch drei Juristen zu drei Meinungen kommen. Das ist jetzt nicht Naturwissenschaft und Präzision gefragt, sondern auch so ein bisschen Textwürdigung. Und trotzdem, ich glaube, inzwischen sind die Anzeichen so dicht und so zahlreich, dass man kaum mehr dran vorbeikommt, dass es eine Partei ist, die sich für Fairplay nicht interessiert und die zu den demokratischen Spielregeln höchstens so ein instrumentelles Verhältnis hat. Also die wollen an die Macht, und wenn sie die Macht dann mal haben, das hat man ja jetzt in Thüringen auch gesehen bei dieser konstituierenden Sitzung, dann geben sie das nicht mehr her. Also diese Szene war, glaube ich, ganz bezeichnend dafür, wie die AfD sich verhält, wenn sie mal in Positionen von Einfluss kommt. Also ich würde denken, dass man da durchaus Chancen hat. Ich kann mich aber täuschen. Es kann auch sein, dass die Richterinnen und Richter in Karlsruhe, die ja eine sehr hohe Hürde nehmen müssen, die müssen nämlich zu zwei Dritteln einig sein, dass die Partei wirklich verfassungswidrig ist. Erst dann ist ein Verbot möglich. Es kann sein, dass sie sagen, nee, das reicht uns noch nicht. Es kann sein, dass sie dann sagen, zum Beispiel nur einzelne Landesverbände der AfD gehen schon über die Hürde drüber. Also in Thüringen zum Beispiel, bei Björn Höcke, oder in Sachsen oder in Sachsen-Anhalt, aber in anderen Bundesländern nicht. Und da muss ich sagen, ja, okay, damit könnte ich leben als Demokrat. Damit könnte ich total leben. Denn, also, die sind dazu legitimiert. Das Verfassungsgericht hat den Auftrag, das zu prüfen. Wenn die zum Ergebnis kommen, nur Teile sind bereits klar verfassungswidrig, andere Teile müssen noch beobachtet werden, wäre das auch schon ein Fortschritt. Und wäre das auch schon ein erster Schritt zur Entschärfung einer Gefahr.
Denke ich auch, und es könnte ja auch einen Effekt haben, einen Impact auf die übrigen Landesverbände. Ja, dass man sagt, das ist ja das, was Janjo vertritt und was ich absolut für schlüssig halte.
Das stimmt.
Dass man sagt, na, vielleicht bewirkst du damit ja eine Redemokratisierung im Ganzen. Das ist ja auch eine Chance, die einfach noch im Pott ist.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Es gab ja mal Überlegungen, Björn Höcke auszuschließen aus der Partei. Also Jörg Meuthen, ja, der ehemalige AfD-Chef, der inzwischen selbst aus der AfD raus ist, aber noch vor ein paar Jahren hatte der gesagt, er nimmt den Kampf auf gegen Björn Höcke und er versucht ihn aus der Partei rauszudrängen. Also es kann sein, dass solche, ja, wie soll man sagen, Taktiken oder solche Ideen wieder dann hochkommen würden, dass die AfD einfach, um selber zu retten, sagen würde, wir müssen uns ein bisschen disziplinieren. Ich habe es ja eingangs gesagt, wir in der Demokratie müssen es schon ertragen, dass es Rechte gibt, also auch legal in den Parlamenten. Das ist schon in der Demokratie natürlich drin, dass Leute auch im Parlament Sachen sagen, über die ich den Kopf schüttel. Ja, oder die eine ganz harte Abschiebepolitik oder eine ganz repressive, restriktive Migrationspolitik vertreten. Das alles muss man ertragen. Was man nicht ertragen muss, ist, dass die Leute solche Methoden anwenden, wie sie die AfD derzeit anwendet. Und wenn wir dazu kämen, dass die AfD es sich zur Warnung gereichen lässt, dass man einzelne Landesverbände schon dicht macht, ja, dann wäre ja auch das schon ein Fortschritt. Also sehe ich genauso wie Chan Jubin.
Das denke ich auch. Es wird aber auch viel über die Risiken debattiert, dieses Verfahrens. Was glaubst du, welche Risiken mit diesem Verfahren verbunden wären? Und siehst du die eher auf rechtlicher Ebene oder vielleicht auf ganz anderen Ebenen, zum Beispiel auf tatsächlicher?
Also rechtlich ist das Schlimmste, was passieren kann, dass so ein Verbotsantrag scheitert. Wobei ich das Wort Scheitern so ein bisschen hinterfragen würde, weil ein Strafverfahren, was mit einem Freispruch endet, scheitert ja auch nicht. Es ist ja, also, sondern da würden wir auch sagen, es hat halt eine Aufklärung gebracht, die wir am Anfang nicht hatten. Wir haben einen Verdacht aufgeklärt. Also eigentlich wäre eine Prüfung der Verfassungswidrigkeit der AfD, glaube ich, in jedem Fall etwas, was uns am Ende was bringen würde. Also das größte Risiko, was passieren könnte, ist, dass die Richterinnen und Richter in Karlsruhe sich täuschen, dass sie irgendeine Gefahr übersehen, dass sie sozusagen zu leichtgläubig der AfD Recht geben, wenn sie davon sich behauptet, das sei doch alles sauber und dass man meine doch gar nicht irgendwelche bösen Dinge. Und dass die AfD dann hinterher sich ins Fäustchen lacht und sagt, guck mal, jetzt haben wir einen Persilschein aus Karlsruhe. Dieses Risiko, ich weiß nicht, wie groß es ist, ich habe eigentlich ein Vertrauen zu unserem Verfassungsgericht. Ich würde eigentlich darauf vertrauen, dass die das schon sehr ernst nehmen und da auch zwischen den Zeilen lesen. Und ja, das, also wenn wirklich ein Teil der AfD nicht verboten wird oder auch die ganze AfD nicht verboten wird, dass das dann auch einen Grund hat. Und da würde ich dann erstmal auch bereit sein oder offen dafür sein, das auch zu akzeptieren. Ein anderes Risiko ist, dass die AfD jetzt auf politischer Ebene, in dem Moment, wo man nach Karlsruhe zieht, und das ist ja dann ein Verfahren, was, weiß ich nicht, 2 Jahre vielleicht dauern würde, gibt es verschiedene Schätzungen, dass die AfD in dem Moment einen neuen Wahlkampf-Talking Point hat. Den wird sie dann hier bei der Bundestagswahl, den wird sie in jedem Wahlkampf vor sich hertragen. Nämlich das Argument, schau mal an, die Altparteien haben so die Hose voll, dass sie jetzt schon nach Karlsruhe rennen müssen, um sich da Hilfe von den Roten Roben zu holen, weil sie es anders nicht mehr gebacken kriegen. So, das ist natürlich etwas, dieses Argument ist etwas, was den anderen Parteien Sorge macht, weil da siehst du wirklich blöd aus im Wahlkampf. Nur, da ist mein Mitleid gering. Da habe ich jetzt nicht, das würde ich nicht durchgehen lassen als Sorge, weil wie man da jetzt aussieht und wie man da jetzt zum Gegenstand von Spott von irgendwelchen Rechtsextremen gemacht wird, also das sollte einen nicht so bange machen, dass man dann komplett wehrlos aufgibt und also die Flinte ins Korn wirft, sondern das ist eigentlich ein Grund mehr, wehrhaft zu sein und diese Partei zu stellen.
Und um es jetzt mal ganz hart zu sagen, Ronan, also dann hätte man vielleicht einfach früher den Mut haben sollen, das mal anzustoßen. Das wäre jetzt meine Meinung dazu. Und ich glaube, ich kann den Gedanken nachvollziehen, ja, ist das jetzt für einen Wahlkampf gut, ist das für einen Wahlkampf schlecht? Aber ganz ehrlich, du kannst ja nicht, wenn du der Überzeugung bist, das ist eine Partei, die nicht auf dem Boden der Verfassung steht. Dann kannst du es ja nicht aussitzen, nur weil es für einen Wahlkampf blöd ist. Würde ich jetzt einfach so sehen.
Das stimmt. Es ist ja irgendwie auch nicht eine Entscheidung, bei der es um die persönlichen Interessen von SPD-Politiker so und so oder Frau CDU-Politikerin so und so geht, sondern in der Tat, da geht es darum, dass du als Politiker ja so treuhänderisch eine Verantwortung fürs große Ganze hast. Es ist dann eine Konstruktion in unserem Grundgesetz, die man auch hinterfragen kann. Also im Grundgesetz ist es ja so, dass das Parteiverbotsverfahren nur eingeleitet werden kann von Bundesregierung, Bundestag oder Bundesrat, also von BerufspolitikerInnen. Das verleitet natürlich dazu, dass diese Menschen, die da am Knopf sitzen, ja, sich auch selber überlegen, wie passt das in ihre Parteitaktik hinein, wie, ja, in ihre Wahlkämpfe. Aber eigentlich, so wie du es auch gerade sagst, sind das so sachfremde Erwägungen. Eigentlich soll es nicht darum gehen, was dir selber schmeckt oder passt, sondern eigentlich sollte es darum gehen, was für die Demokratie als Ganzes wichtig ist. Und es wäre eigentlich gar nicht verkehrt, wenn diese Hürde da nicht da wäre, sondern wir Bürgerinnen und Bürger das selber anstoßen könnten. Das würde es auch für Karlsruhe einfacher machen, so etwas zu prüfen, ohne dass das von Beginn an so ein Geschmäckle hat, dass das die Regierung oder die Konstellation im Bundesrat gerne möchte, sondern das wäre dann einfach, wie bei den Verfassungsbeschwerden auch, die aus dem Volk kommen, etwas, was das Verfassungsgericht mehr oder weniger selbstständig anstößt.
Interessanter Punkt. Ja, da habe ich tatsächlich für den Fall noch nie vertieft drüber nachgedacht. Und jetzt ganz ehrlich, dass im Wahlkampf die ganze Situation so oder so ausgeschlachtet wird, das ist klar und das hat ja auch schon begonnen. Ich habe gelesen, war es BSW, glaube ich, hatte auf X geschrieben, der AfD-Verbotsantrag, also bezieht sich auf den Wanderwitz-Antrag, ist wirklich der dümmste Antrag des Jahres und ein Wahlkampfgeschenk par excellence aus der Mitte des Bundestages. Und ja, aber egal wie du es machst, also wäre der Antrag jetzt nicht eingebracht worden, wäre es auch ausgeschlachtet worden, denke ich. Weil das ist ja einfach der Klassiker bei Narrativen, bei Populismus. Entweder, ja, offensichtlich ist die AfD doch in Ordnung oder man ist zu feige, jetzt hast du es gemacht, jetzt ist es ein Wahlkampfgeschenk und dumm. Also ich glaube, egal was du tust, es kann in einem Wahlkampf immer ausgeschlachtet werden. Da sind wir ja inzwischen dran gewöhnt, ja. So ein Stück weit. Ich finde es sehr schade, dass Wahlkampf nicht mit Themen gemacht wird. Das würde mich persönlich sehr viel mehr ansprechen.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass die AfD so oder so ihr propagandistisches Süppchen kochen wird. Also wenn man sagt, wir gehen jetzt rein, wir machen ein Verbotsverfahren, klar wird die AfD aufschreien, das sei alles unfair und es sei ja wie eine DDR hier und es ist ja kein freies Land. Und dann wird sie im Wahlkampf womöglich auch ein paar Proteststimmen mit mobilisieren können. Das kann man nicht ausschließen. So, das kann schon sein, dass sie in die Hände spielt, zum gewissen Grad. Und wenn man andererseits aber sagt, nein, wir machen es nicht, wir wollen lieber die AfD sozusagen durchmarschieren lassen, auch wenn sie auf ihre schmutzigen und gewaltvollen Methoden setzt, dann freut sie sich auch. Ja, dann hat sie auch Grund, sich ins Fäustchen zu lachen, weil sie dann nämlich wirklich eine unlautere Extrastärke in Wahlkämpfen hat. Also diese Erkenntnis, dass es da keinen Weg gibt, der so ganz ohne Gejohle von der AfD auskommen wird, die hat ja auch was Befreiendes. Das bedeutet nämlich, dass man sich mal von der Tiererei befreien kann und einfach mal das machen kann, was langfristig, jetzt nicht für den Wahlkampf in diesem Jahr oder im kommenden Jahr, sondern langfristig das Richtige ist.
Das ist ja einfach der alte Grundsatz. Machst du nichts, ist es falsch. Machst du was, ist auch falsch. Liebe Grüße an alle MdBs. Vielleicht kann man sich das ja auch noch mal zu Herzen nehmen. Apropos MdBs und zu Herzen nehmen. Es gibt ja inzwischen 2 Anträge. Und es ist schon ein Momentchen her, ich glaube im Oktober warst du bei Anne Will im Podcast. Und da hast du gesagt, du glaubst nicht, dass der Antrag die nötige Mehrheit im Bundestag bekommen wird. Stand jetzt, also meine Informationen sind auch nicht ganz aktuell, 24.11., ich habe es vorhin gesagt, 120 Unterstützer für den Wanderwitz-Antrag. Bleibst du bei deiner Auffassung, dass du glaubst, dass der keine Mehrheit kriegen wird? Ist ja jetzt eben, die Ereignisse sind super dynamisch. Oder hat sich da ein bisschen was getan aufgrund der sich überschlagenden Ereignisse?
368 Stimmen bräuchte der Antrag, um die Mehrheit zu haben. Man brauchte die Mehrheit des gesamten Bundestages. Also davon ist der Wanderwitz-Antrag noch ein gutes Stück entfernt, auch wenn es sein kann, dass die jetzt nicht mehr bei 120 sind, sondern vielleicht ein bisschen dazu gewonnen haben. Aber von der Hälfte des Bundestages sind die leider wirklich weit entfernt. Zumal die FDP komplett ferngeblieben ist, was auch interessant ist. Also eine liberale Partei, in der offenbar, also entweder keine Diskussionen stattfinden, oder in der Diskussion stattfinden, aber dann per Ordre der Lindner platt gemacht werden. Das kann sich jeder selber überlegen, was das für ein Bild abgibt, dass die FDP als einzige Partei da komplett gar nicht dabei ist. Bei der Union sind eine Handvoll Leute dabei. Roderich Kiesewetter zum Beispiel, der Vize-Vorsitzende des Geheimdienstkontrollgremiums, also jemand, der sich mit der AfD einfach in seiner Rolle als Verfassungsschutzaufseher intensiv befasst. Und Elisabeth Becker-Winkelmeier, die ehemalige... immer noch rechtspolitische Sprecherin ihrer Fraktion. Das ist also auch bemerkenswert und auch, finde ich, sehr anerkennenswert, dass sie da gegen die Mehrheit in ihrer Fraktion schon mal dabei ist. Also kurz gesagt, diese Handvoll in der Union und die komplette Abwesenheit der FDP führt dazu, und auch die Grünen sind gespalten und die SPD auch, führt dazu, dass man wirklich weit davon entfernt ist, die Hälfte der Bundestagsabgeordneten zusammen zu haben. Was die Grundlage meiner negativen Prognose war im Herbst und was es jetzt immer noch ist, dass es dieses Gutachten des Verfassungsschutzes gibt, das weiterhin in der Schublade liegt. Es gibt einige in der Union, Serap Güler zum Beispiel aus Köln von der CDU, die sagen ganz offen, wenn wir wüssten, was in diesem Verfassungsschutzgutachten drin ist, wenn wir das lesen könnten, dann hätten wir eine Grundlage, dann könnten wir vielleicht unsere Meinung nochmal revidieren. Saskia Esken von der SPD sagt dasselbe. Also das heißt, wir wissen... Du und ich wissen jetzt, was geschehen müsste, damit die Zahlen hochgehen würden des Wanderwitz-Gutachtens. Aber es geschieht nicht, weil Nancy Faeser das nicht möchte. Darüber kann man, finde ich, nur den Kopf schütteln.
Finde ich auch. Und ich habe mich deswegen sehr gefreut über den Vorstoß von Korrektiv. Ich habe richtig mitgebibbert, weil ich folge denen natürlich überall. Und ich habe dann gesehen, so ein kurzes Statement, ja, wir werden versuchen, uns zu kümmern. Und da dachte ich, okay. Und wie werden sie es machen? Ich bin super gespannt. Jetzt wissen wir wie. Aber das wird so ganz fix auch nicht gehen. Und ich bin mir nicht sicher, ist nur so ein Bauchgefühl, dass natürlich der Vorstoß von Korrektiv, den viele von uns begrüßen, wahrscheinlich dazu führt, dass Faeser erst recht nicht tätig wird. Weil sie vielleicht erstmal guckt, ich weiß es nicht. Klug finde ich es nicht. Weil ich habe schon das Gefühl, dass der Druck der Öffentlichkeit wahnsinnig wächst. Es ist ja eines der Themen in der kompletten Jura-Bubble und auch außerhalb, dazwischen und außerhalb, um Böhmi zu zitieren, in der Jura-Bubble dazwischen und außerhalb. Also ich hätte mir auch sehr gewünscht, dass da was passiert. Und was man nicht vergessen darf, ja, Haldenwang ist weg. Der hat aber einen Stellvertreter. Ist ja nicht so, dass die Geschäfte ruhen.
Ja, also die Korrektivklage, ich glaube auch, da hast du wahrscheinlich recht, dass das nach hinten losgehen könnte. Die ist, also juristisch sagt Korrektiv, also diese ja, Rechercheplattform, journalistisch, aktivistisch, die sagt, wir berufen uns auf so eine Art Auskunftsrecht und verlangen praktisch gerichtlich, dass der Verfassungsschutz dazu verurteilt wird, dieses Gutachten rauszugeben. Das ist, ja, da ist man auf sehr dünnem Eis, weil dass der Verfassungsschutz seine Akten aufmachen muss, irgendwas rausgeben muss, das gelingt also in ganz, ganz schmalen Konstellationen nur. Das ist eigentlich nicht vorgesehen. Und in dem Fall gibt es auch nicht einen gesetzlich klar festgeschriebenen Auskunftsanspruch auf so ein halbfertiges oder 99% fertiges Gutachten, sondern die berufen sich eher so allgemein auf die Funktion des Verfassungsschutzes und dessen Verantwortung für die Aufklärung der Öffentlichkeit. Das ist zwar alles richtig, aber ob man das dann so verdichten kann zu einem richtigen justiziablen Anspruch, also I doubt it, unfortunately. Und ja, politisch, wie du sagst, das macht es Nancy Faeser jetzt natürlich leicht zu sagen, solange die Sache gerade Gegenstand von gerichtlichen Auseinandersetzungen ist, will ich dem nicht vorgreifen.
Tja. Also ich...
Leider.
Ja, also ich... Meine Negativprognose bezieht sich nur auf Faeser, nicht auf das Verfahren von Korrektiv. Das finde ich rechtlich äußerst klug, finde ich sehr, sehr tricky, weil sie eben ja gar nicht versuchen, das Gutachten zu kriegen, sondern ja nur Auskunft erbitten. Und diese Auskunft, selbst wenn du dich dagegen zur Wehr setzen willst, musst du ein bisschen was begründen. Das finde ich schon ganz klug. Mhm. Vielleicht kriegt man da so das ein oder andere Infofitzelchen raus. Ich bin sehr gespannt. Ich fürchte, nur vor Weihnachten wird das nichts mehr. Aber ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben für zwischen den Jahren. Ich hätte es aber trotzdem gut gefunden, wenn Faeser das zum Anlass nimmt. Alles, was in der Öffentlichkeit passiert, jetzt noch dieser Antrag von Korrektiv, einfach zu sagen, okay, wir haben jetzt sogar zwei Anträge im Bundestag. Jetzt muss da wohl mal was passieren. Und vor allem das Absurde ist, da spricht überhaupt keiner mehr drüber. Und ich habe das im Podcast schon mal gesagt. Alle sprechen nur drüber, naja, wenn es nicht fertig ist, muss ich es nicht herausgeben. Ja, verdammte Axt, dann mach doch das Ding fertig.
Ja, das kann man vielleicht mal ein bisschen erklären. Ich weiß nicht, wie eng das immer alle Hörerinnen und Hörer von uns verfolgt haben. Also Anfang dieses Jahres, 2024, habe ich in der Süddeutschen berichtet, dass es also ein fertiges Gutachten gibt bereits. Also da ist jetzt schon ein paar Monate vergangen seitdem. Solange ist es schon klar, dass es dieses Gutachten gibt. Da gab es interne E-Mails des Verfassungsschutzes, ja, in die ich einen Einblick gewonnen hatte. Und aus denen ging ganz klar hervor, dass eigentlich geplant war, Dezember 23 dieses Gutachten, das Gutachten wird dann nicht veröffentlicht, sondern das Gutachten wird zur Grundlage für eine öffentliche Neueinstufung. Also dass der Verfassungsschutz offiziell in der Pressekonferenz sagt, ab jetzt ist es nicht mehr nur ein Verdachtsfall auf Rechtsextremismus, sondern ab jetzt sehen wir die AfD als eine gesichert rechtsextreme Bestrebung an, also die höchste Stufe. Und damit ist jetzt klar, die sind für uns genauso wie die NPD früher rechtsextrem. Das war also eigentlich geplant. Dann wurde das verschoben, weil Gerichtstermine dazwischen kamen. Man wollte da aus Respekt vor dem Gericht, ja, das war ja da, als die AfD sich noch gewehrt hat, vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster gegen ihre Einstufung als Verdachtsfall. Also kurz gesagt, man hat einfach so ein bisschen gezögert und jetzt zögert man weiter. Und wer ist am Ende der oder diejenige, der zögert? Das ist die Innenministerin Nancy Faeser, die nämlich immer sagt, macht's noch nicht. Und dieses Gutachten, ja, also wir wissen jetzt beide nicht, ob es 99% oder 95% fertig ist, aber wir können schon daraus schließen, dass man schon vor einem Jahr, also Dezember 2023, fand, die damals vorliegenden Hinweise genügen für eine Einstufung als gesichert rechtsextrem. Daraus können wir schließen, dass egal, was noch dazugekommen ist seitdem. Also mich würde wundern, wenn es eine Deradikalisierung gegeben hat. Also ob da jetzt nochmal viel dazugekommen ist oder nachgearbeitet werden muss, es ändert ja nichts an der entscheidenden Message. Und deswegen also auch die Klage von Korrektiv. Es kann sein, so wie du sagst, ja, dass man dann jetzt noch irgendwelche Details zum Sachstand oder sowas erfährt, aber das ist in Wahrheit nicht das Entscheidende, weil auch die Quintessenz dieses Gutachtens, die hatte ich damals auch schon berichtet. Also es beruht darauf, dass vor allem die schon lange zu beobachtenden Tendenzen, was Rassismus betrifft, was Islamfeindlichkeit betrifft, sich verhärtet haben, plus dass noch so eine Russland-Connection immer stärker wird, also so ein Zuarbeiten, ein propagandistisches zum Putin-Regime. Das wäre jetzt auch nicht so neu, wenn es das Korrektiv ans Tageslicht brächte, obgleich ich das natürlich schön fände. Aber was es eigentlich braucht, ist, dass der Verfassungsschutz jemand die Erlaubnis bekommt, das offiziell zu sagen, wir stufen jetzt hoch. Und das wird nicht erklagt werden können. Das kann nur Nancy Faeser, indem sie denen endlich sagt, ihr habt grünes Licht. Und warum Nancy Faeser
das nicht nur das, sondern ihr müsst. Unfassbar. Ich wünsche mir ja ein ihr müsst von Nancy Faeser. Das möchte ich
haben. Ja, also ich will ja gar nicht, dass eine Innenministerin dem Verfassungsschutz jetzt im Detail immer Vorgaben macht. Wir wollen ja eigentlich eher, dass der Verfassungsschutz so eine Unabhängigkeit, eine Fachlichkeit hat. Also die Idee eines Verfassungsschutzes ist ja eher wie so eine Art Schiedsrichter der Demokratie, ne? So wie so ein Verfassungsgericht. Die sollen möglichst neutral und ohne irgendjemand zu bevorzugen, nach objektiven, möglichst Kriterien entscheiden. Es hat ja eigentlich immer ein Geschmäckle, wenn dann eine Innenministerin mit Parteibuch dahergeht und sagt, jetzt müsst ihr aber ganz schnell die und die anprangern. Also das muss gar nicht zwingend sein. Aber es soll halt auch nicht so sein, dass die Innenministerin, in dem Fall jetzt SPD, sagt, nein, macht's nicht. Also das ist ja auch eine Art parteipolitische Einmischung in die Arbeit dieser fachlichen oder angeblich fachlichen Behörde. So, und dafür gibt's überhaupt keine gute Begründung.
Das sehe ich ganz genauso. Und weil wir eben schon beim Antrag waren, ich habe es vorhin schon gesagt, es gibt ja jetzt einen zweiten Antrag. Der ist auch schon abrufbar. Ich verlinke den mal in den Shownotes. Datum 6.12. Freitag eingebracht. Momentan noch eine Vorabfassung, wird dann aber durch die lektorierte Fassung noch ersetzt. Nennen wir ihn einfach jetzt den Künast-Antrag. Der ist ja deutlich zurückhaltender als der Wanderwitz-Antrag. Also ich will da jetzt gar nicht draus vorlesen, weil allein der also das, was drinsteht, was beschlossen werden soll, ist relativ lang. Es läuft aber verknappt darauf hinaus, dass ein Gutachter beauftragt werden soll mit der Prüfung der Erfolgsaussichten eines Antrags auf Verbot der AfD. Das bleibt ja deutlich hinter dem Wanderwitz-Antrag zurück.
Ja,
ich habe meine Auffassung dazu, ob ich das gut finde oder nicht, dass der jetzt noch kommt. Ich spoiler mal, ich finde das gar nicht gut.
Ja.
Wie ordnest du das ein? Ergibt das jetzt Sinn? Wird das dem anderen Antrag schaden?
Das ergibt gar keinen Sinn. Das ist nur ein Wassertreten. Also man verliert damit nur Zeit. Weil man kann da ja einen Gutachter auswählen, der einem das sagt, oder man kann einen Gutachter auswählen, der einem das sagt. Also so ein Gutachten, ja, ein juristisches Gutachten in so einer Frage hat am Ende eine überschaubare Autorität. Wie gesagt, in Karlsruhe ist ein Senat mit 8 Mitgliedern, die müssen zu 2/3 am Ende einer Meinung sein. Natürlich wird es da unterschiedliche Meinungen geben. Wer sagt mir denn, dass der Gutachter, also dass der da in der Mehrheit oder in der Minderheit ist? Also das sind alles Sachen, das hilft uns nicht wirklich weiter. Das muss einfach nach Karlsruhe und dort diskutiert werden. Und der Gutachter oder die Gutachterin wird ja auch gar nicht Zugriff haben auf das Material des Verfassungsschutzes, also was in Karlsruhe dann vorliegen wird, sondern wird auch nur da im Nebel stochern können. Also kurz gesagt, da ist nicht so viel von zu erwarten. Und du hast jetzt gesagt, der Künast-Antrag, also Renate Künast, die ehemalige Verbraucherschutz- und Landwirtschaftsministerin und natürlich auch Vorsitzende des Rechtsausschusses, hat es initiiert. Aber das ist eine kleine Gruppe von Abgeordneten, aber da sind schon einige sehr namhafte dabei. Also die neuen Chefs der Grünen, Banaschak und Brandner sind dabei. Der ehemalige Chef der Grünen, Omid Nuripur, der heutige grüne Chef des Geheimdienstkontrollgremiums, Konstantin von Notz, auch ein Jurist.
Stimmt, von Notz, habe ich auch gesehen.
Also das sind Leute, die, glaube ich, dem Anliegen, den Ball mal nach Karlsruhe zu spielen, hier gerade keinen Dienst erweisen.
Nee. Und es ist eine kleine Gruppe, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, waren es etwas über 50, glaube ich. Ich habe es jetzt nicht nachgezählt, aber es sind deutlich weniger als beim Wanderwitz-Antrag. Ich habe mich ein bisschen gewundert. Ich wusste, dass es den Antrag irgendwo gibt. Ich hatte aber gehofft, der wird nicht mehr eingereicht, weil das ist so, das ist wie gleichzeitig Haupt- und Hilfsantrag und den Hilfsantrag aber nicht als Hilfsantrag. Ich fand es irgendwie nicht besonders schlau. Meine persönliche Meinung,
ja.
Muss jeder selber wissen, wie er dazu steht.
Man muss mal dazu sagen, dass was der Verfassungsschutz da hat, dieses Gutachten, von dem wir jetzt so viel gesprochen haben, ne? Wie sieht denn das eigentlich aus, so ein Gutachten? Also das sind irgendwie um die 1000 Seiten und es ist strukturiert wie ein juristisches, also wie eine juristische Analyse, wie ein juristisches Gutachten. Das ist nicht einfach nur eine Sammlung, am 7. Januar hat Höcke das gesagt, am 8. Januar das. Das ist eine Analyse, die sich ausrichtet an den Kriterien, die das Bundesverfassungsgericht im Parteiverbotsverfahren für die NPD aufgestellt hat. Und dann werden diese Kriterien als Überschriften gebracht und dann wird unter diese Kriterien subsumiert. Also das ist das beste, oder jedenfalls das ausführlichste Gutachten zur Frage der Erfolgsaussichten eines Parteiverbotsverfahrens, das derzeit existiert. Und das existiert, es liegt in der Schublade. Ja, also
holen wir es raus.
Also wenn das muss einfach rauskommen, ja.
Und vor allem, was mich so wundert, es gab ja nun gerade kein umfassendes Gutachten, aber eine Initiativstellungnahme eben von den Verfassungsrechtlern, habe ich eben auch schon angesprochen. Die haben ja auch schon attestiert, da gibt es wohl Erfolgsaussichten. Deswegen hätte ich jetzt gut gefunden, wenn man über diesen Antrag nochmal nachgedacht hätte und ihn dann wieder in die Schublade gestopft hätte und stattdessen den Mut gehabt hätte, den Wanderwitz-Antrag noch zu unterstützen. Bin gespannt, wie sich's weiterentwickelt. Wie gesagt, es passiert ja jeden Tag was Neues. Ein Thema, das ich auch noch auf dem Zettel habe und bei dir unbedingt kurz ansprechen wollte, Ronen. Ich habe gerade eine Fachtagung von Korrektiv besucht. Da gab es ein ganz, ganz cooles, spannendes Barcamp. Und eins der Themen, die da beackert wurden, war das Neutralitätsgebot. Also es waren viele Journalisten da. Es waren natürlich auch Journalisten da, die von Fördermitteln abhängig sind, also für bestimmte Initiativen arbeiten. Aber auch mich in meinem Job betrifft ja das Neutralitätsgebot so ein Stück weit. Dich auch. Und ich finde es immer bemerkenswert, wie deutlich du wirst in deiner Arbeit. Ich finde es großartig, ich bin davon ein Fan. Mich interessiert aber deine Einschätzung dazu. Warum hindert dich die journalistische Neutralität nicht daran, so krass Position zu beziehen, wie du sie beziehst?
Also zum einen, neutral sollen wir sein, aber nicht neutral zur Frage, ist das Grundgesetz und die Demokratie eine gute Sache? Also in der Süddeutschen Zeitung haben wir ein Redaktionsstatut, ja, da steht drin, dass wir die freiheitlich-demokratische Grundordnung ja nicht nur gut finden, sondern auch hochhalten, auch verteidigen. Und das ist der Anspruch, den man an die Justiz haben muss und den man aber auch an demokratische Leute in den Medien und überall sonst haben muss. Und ich bin auch, was überhaupt die Neutralität von Journalisten betrifft, so ein bisschen, also wäre ich vorsichtig, weil es ist eine ganz wichtige Tugend, zu differenzieren zwischen Bericht und Kommentar. Ja. Also nicht die eigene Meinung da reinfließen zu lassen, wo man den Leuten ankündigt, man würde sie nur informieren wollen. Ja. Das ist sozusagen ja unsauber, unredlich und da irgendwie versucht man Leute hinter die Fichte zu führen. Aber ich glaube, es ist ein ganz großer Wert, auch zu kommentieren und also mit offenem Visier zu sagen, jetzt sage ich euch mal, wie ich die Sache analysiere, ein Angebot zu machen, dass man sich das mal anhören kann, dass man da die eigene Meinung, das eigene Urteil daran schärfen kann, auch Gegenmeinungen dann sich bilden kann. Das ist etwas, was ich auch selber als Leser, ja, auch von anderen Zeitungen oder auch von Büchern oder sonst wie, also sehr zu schätzen weiß, wenn Leute ihre Analysen mit mir teilen. Ja. Und das ist etwas, was ich glaube auch für Journalisten ein ganz wertvoller Beitrag ist in der Demokratie und was so einen Diskurs belebt. Denn da sollen nicht nur Politiker und Politikerinnen sprechen und wir anderen sitzen da und sagen, sondern da sollen wir alle unseren Mund aufmachen und möglichst mitstreiten.
Ja, kann ich nur unterstützen. Ich lese wahnsinnig gern Kommentare und die dürfen auch richtig deutlich sein. Ich finde es aber, wie du sagst, mir ist es dann wichtig, dass eben klar ist, dass ich hier gerade einen Kommentar lese. Das ist bei euch nie ein Problem. Es gibt aber, andere Vertreter, wobei ich mir da manchmal schon schwer tue, das Wort Journalisten zu benutzen. Da wird das eben nicht klar und da wird relativ deutlich, allerdings in aller Regel nicht gegen die AfD berichtet. Und das ist oft sehr tendenziös. Und ich glaube aber auch, dass das Neutralitätsgebot oder auch jede Pflicht zur Neutralität da endet, wo der Rechtsstaat anfängt, weißt du, oder eben auch die Verfassung endet. Und ich finde, wenn es um Rechtsextremismus und echte Verfassungsfeindlichkeit geht, da gibt's keine Neutralität mehr. Das muss ich benennen dürfen. Und das ist ja auch ein Vorwurf, dem ich mich gelegentlich ausgesetzt sehe, an den sage ich, ich bin neutral. Ich mache nie pro irgendeiner Partei etwas. Und dann, ich lege da den Finger in die Wunde, wo ich glaube, das bewegt sich außerhalb unserer Rechtsstaatlichkeit, außerhalb unserer Demokratie, außerhalb unserer Verfassung. Und ich glaube, das dürfen wir nicht nur, sondern das müssen wir.
Ja.
Und ich glaube, da sind wir uns relativ einig. Ronen, vielleicht so zum Schluss, lass uns doch mal so ein bisschen orakeln und wir können ja dann nächstes Jahr updaten, ob wir richtig lagen. Wie geht's jetzt weiter? Antrag Künast, Antrag Wanderwitz, Gutachten, Verfahren von Korrektiv, Parteiverbot. Was glaubst du?
Ja, also ich glaube, der
lass mal tippen.
Der verfrühte Termin der Bundestagswahl spielt der AfD sehr in die Hände. Das ist ein Geschenk des Himmels für die AfD, weil das bedeutet, dass nicht mehr sehr viel Zeit bleibt für diesen Wanderwitz-Antrag. Und all die Hoffnungen, die ich habe, oder vielleicht auch andere, die uns zuhören, dass man mit der Veröffentlichung des Verfassungsschutzgutachtens dann noch irgendwas drehen könnte, also eine Meinung von dem einen oder anderen Abgeordneten noch drehen könnte oder so, das wird nicht passieren in der Kürze der Zeit. Das, zumal, ich weiß nicht, Nancy Faeser, ob sie uns zuhört. Ich hoffe sehr, dass sie also zu den Abonnenten gehört, deines Podcasts, Steffi.
Hoffe ich auch.
Und dann vielleicht haben wir heute es geschafft, sie umzustimmen, aber so wie ich das realistisch einschätze, ist das auch eine zementierte Position, die sich auch nicht mehr ändern wird. Also kurz gesagt, wir werden jetzt bis zum Wahltag das so sehen, dass Menschen wie du und ich Kritik üben und andere Menschen das aber am Ende entscheiden und bei ihrer Entscheidung wahrscheinlich bleiben. Und dann werden wir sehen, dass es einen neuen Bundestag gibt und wir wissen nicht natürlich, wer wieder aussehen wird, aber es spricht doch sehr viel dafür, dass dort SPD und Grüne kleiner sein werden als heute, dass die Linkspartei, wenn es sie noch gibt, dann auch kleiner sein wird als heute, dass die Union sehr viel größer sein wird, also dass die Parteien, die bislang den Verbotsantrag oder die Prüfung befürwortet haben, eher kleiner rauskommen und die Union, die also eine große, in der Breite vor allem skeptisch ist, ja, dass diese Skepsis gestärkt sein wird. Sodass ich glaube, wir werden diese Diskussion noch eine Weile führen müssen, bis wir endlich dann mit unseren Argumenten durchdringen. Dauert es vielleicht noch länger als ein Jahr. Schauen wir mal.
Ich hoffe so hart, du irrst dich. Ich fand das alles eben ganz furchtbar und ich halte dagegen, Ronen. Ich glaube auch an Einhörner. Ich glaube, der Wanderwitz-Antrag kriegt noch Unterstützer. Korrektiv. Er streitet für uns wichtige Erkenntnisse, wichtige Antworten. Das glaube ich auf jeden Fall. Und Nancy Faeser fasst sich ein Herz und erlaubt die Veröffentlichung des Gutachtens. So, das ist jetzt meine Gegenprognose.
Dein Ohr in Gottes Mund, Steffi.
Nein, ich hoffe das. Und weißt du, ich glaube, ja, Glaube kann Berge versetzen. Und das war jetzt von dir so negativ prognostiziert. Da musste ich aus Prinzip dagegen halten. Und aus der letzten Episode, du hast gesagt, du backst was. Und wir machen da jetzt einen Deal draus. Wer von uns näher dran liegt mit der Prognose? Also du sagst, es geht gar nichts durch. Ich sage, es geht alles durch. Wahrscheinlich müssen wir uns in der Mitte treffen. Ich weiß nicht. Vielleicht gibt's ja auch einen Teil, der durchgeht. Wer verliert, der backt für den anderen.
So. Sehr gut, bin ich dabei. Deal.
Ja, Deal. So, und backen ist ja auch schon, wir bewegen uns ja in Riesenschritten zum Jahresende. Da ist das vielleicht ganz gut. So, das war's im Prinzip, Ronen. Ich danke dir sehr für deine Einschätzung. Ich habe noch ein paar Worte an unsere Lauscher da draußen. Für tagesaktuelle Infos, auch rund um all diese Themen, surft mal vorbei auf www.brack.de. Abonniert diesen Podcast. Ich freue mich über jede neue Zuhörerin, jeden neuen Zuhörer. Und wenn ihr einen guten Draht zu Nancy Faeser habt und sie hört diesen Podcast noch nicht, stellt ihr mal Grüße. Sie muss den unbedingt auch abonnieren. Folgt mir auf Instagram, auf Threads, auf YouTube, auf TikTok. Und ganz wichtig, heute ein Blick in die Shownotes. Alles, worüber wir gesprochen haben, verlinke ich da nochmal. Und auch Recht gegen Rechts. Da kommt ja bald der Report, den ihr schon vorbestellen könnt. Und das war keine Werbung, sondern nur ein Hinweis, was mein Gast sonst noch so macht. Ja, Ronen, ich danke dir. Wir bleiben gespannt, wie es weitergeht. Und wir werden sehen, wer backen muss.
Danke dir.